das Herz gemacht. Kann das überhaupt Wirklichkeit sein? Also, es ist unmöglich, sowas wahrscheinlich zu vollbringen. Vielleicht nicht mal nachvollziehbar. Man hätte vielleicht noch Zeit erkaufen wollen. Und irgendwie wirkt diese Geschichte, obwohl sie so fremd und vielleicht eher wie so ein Horrorszenario klingt, wie eine Verschwörungstheorie, dass diese Geschichte eigentlich nicht wahr werden soll, nicht wahr sein kann und nicht wahr sein darf. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, dass einer sich für uns hingibt. Wir werden jetzt aber noch ein Lied hören. Einer, der sich für uns hingibt. Das letzte Mal haben wir darüber nachgedacht, wer dieser Jesus ist, der Macht hat über Stürme, über Dämonen und sogar über den Tod. Wir haben nicht nur darüber nachgedacht, sondern die Jünger selbst haben sich das gefragt, als sie bei Jesus dabei waren. Und jetzt geht die Geschichte weiter im Lukas-Evangelium. Direkt nach diesen Erlebnissen kommt eine Situation, wo Jesus sich seine Jünger zusammenruft, und wir sind jetzt im 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums, und sie aussendet. Und er gibt ihnen plötzlich etwas mit, was er die ganze Zeit schon vorher gemacht hat. Er rüstet sie mit Vollmacht und Kraft aus, die Dinge zu tun, die er getan hat. Aber er macht das nicht irgendwie. Er sagt ihnen, was sie auch nicht machen sollen. Und zwar, sie sollen sich keinen Rucksack packen. Sie sollen sich keine Tasche packen. Er sendet sie aus und sagt, nimmt weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld mit. Und dann noch so ein Halbverbot und auch keine zwei Hemden. Steht da. Also eins dürft ihr mitnehmen. Jesus sagt ihnen, was sie nicht mitnehmen sollen, und gibt ihnen eine Beschreibung eines damaligen Pilgers mit. Genauso hat das ausgesehen. Wenn jemand zu einer heiligen Stätte gereist ist, waren das die einzigen Regeln, die ein Pilger zu befolgen hatte. Alles liegen zu lassen und komplett darauf zu vertrauen, dass man versorgt wird auf dem Weg zur heiligen Stätte. Jesus benutzt dieses Bild des Pilgers und dreht es jetzt aber komplett auf den Kopf. Da geht nicht jemand zu einer heiligen Stätte, sondern er sendet die Jünger aus, in die Häuser zu gehen, in die Dörfer, in die Städte. Er macht damit deutlich und sagt, das Heilige kommt jetzt zu dir nach Hause. Das Besondere, das Außergewöhnliche holt dich ab, wo du bist. Vielleicht bist du derjenige, und ihr habt euch in der Geschichte vielleicht wiedergefunden von der Grippewelle, der zu Hause sitzt, der gar nichts davon mitbekommt, von dieser Nachricht. Und vielleicht fühlen sich die Jünger da wieder, weil sie sagen, sie sind mit diesem einen unterwegs. Aber eigentlich haben sie es selbst immer so verstanden, dass man zu diesem einen kommen soll. Dass man sich das abholen soll, was dir da geschenkt wird. Und nicht so, dass es dir gebracht wird. Weil du vielleicht gar keine Lust hast, in den Tempel zu gehen. Weil du vielleicht gar nicht danach isst und weil dein Bild von Gott vielleicht eher dafür sorgt, dass du nichts mit diesem Gott zu tun haben möchtest, sendet Jesus jetzt seine Jünger aus, das Heilige, sie selbst und die Botschaft, ja, sie selbst, die Jünger als Heilige, zu den Menschen zu schicken. Warum sind die Jünger heilig? Also nicht im Sinne von, wie wir das vielleicht kennen, es gibt den heiligen St. Petrus oder manche Namen werden mit Heiliger verbunden, sondern die Bibel spricht davon, dass alle, die Gottes Kinder sind, Heilige sind. Heilige, weil sie etwas Besonderes sind, weil sie abgesondert sind. Dieses Wort spiegelt sich in dem ersten Abschnitt von den großen Abschnitten, die ich heute mit euch anschauen möchte. Dass Jesus das Senden oder dass die Sendung von uns eine komplett neue Situation ist. Eine Situation, die man damals so nicht kannte, dass Gott zu dir kommt. Und wenn es sein muss, bis in dein Haus. Und dann gibt es da noch so ein paar Regeln, die er mitgibt. Er sagt ihnen, verkündigt und heilt. Predigt und heilt, das gehört zusammen. Redet nicht nur, helft den Menschen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt, die euch aufnimmt, bleibt da, bis ihr weiterzieht. Naja, die Zeitangabe ist sehr, sehr konkret. Bleibt in dieser Stadt oder in diesem Haus, bis ihr weiterzieht. Also, solange es dir da gut geht, bleib da. Und wenn du dann nicht mehr willst, zieh weiter. Man könnte auch sagen, wenn alles gesagt ist, wenn die Botschaft vom Reich angekommen ist, zieh weiter. Aber im gleichen Zug sagt er auch, und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Diesen Text haben wir ganz oft verstanden nach dem Motto, naja, wenn wir es gesagt haben und es nicht ankommt, dann können wir gleichgültig mit den Menschen sein, dann können wir sauer auf sie sein, vielleicht zornig und dann schütteln wir den Staub von den Füßen gegen sie. Das meint der Text gar nicht. Der Text spricht hier gar nicht von Wut, Zorn oder vielleicht sogar von Rachegefühlen, wenn der Botschafter oder die Botschaft nicht angenommen wird. Jesus bringt hier etwas auf, was er schon die ganze Zeit vorher gepredigt hat und sagt, zur Liebe, die gegeben wird und das Ganze, was gleich noch folgen wird, gehört auch das Loslassen. Liebe kann nicht erzwungen werden. Und wenn jemand es ablehnt, dann akzeptiert das. Dann seid nicht sauer, sondern ihr sollt es hinter euch lassen. Ihr sollt nicht die Menschen hinter euch lassen, sondern ihr sollt euch abschütteln. Ihr sollt es abschütteln. Und gegen sie meint nicht, wie wir das aus dem Deutschen verstehen, gegen jemanden zu sein. Richtig gegen jemanden zu kämpfen. Da hat jemand mein Wort nicht verstanden, wie ich es verstehe. Jetzt sind wir gegeneinander. Gegeneinander bedeutet im hebräischen Volkskontext auch füreinander. Das ist nicht jedem gleich so bewusst. Es bedeutet, dass man den anderen eben nicht gleich loslässt. Das geht hier im Deutschen nicht ganz so aus dem Text hervor, aber das hat Jesus gemeint. Und das steht im Einklang mit all dem, was er bisher gesagt hat. Sein Gebot der Liebe meint genau das. Liebe geht nur im freien Willen, mit der freien Entscheidung. Sie muss auch aushalten können, wenn Menschen Nein sagen. Und trotzdem steht hier, das Heilige, das Gute, die Botschaft vom Reich Gottes kommt zu dir nach Hause. Übermittelt von Botschaftern. Du bist ein Botschafter. Wir sind Botschafter, die das nicht einfach nur wissen, die das nicht einfach nur glauben mit Jesus, die nicht einfach nur einen Gott haben, sondern die ihn repräsentieren. Egal, wo wir hinkommen, da bringen wir die Botschaft vom Reich Gottes hin. Da kommt plötzlich die Begegnung zwischen Menschen, die vielleicht noch nichts davon gehört haben oder wenig oder auch distanziert sind, mit diesem Gott zusammen. Die nächste Szene, die sich direkt darauf abspielt, als dann die Jünger rausziehen, ist, dass man mitbekommt, dass Herodes von diesem Jesus mitbekommt. Und Herodes fragt sich, wer das ist. Ob das Johannes ist, der auferstanden ist, weil er hat ihn ja gerade köpfen lassen. Das kann ja nicht sein. Plötzlich sind irgendwelche Gerüchte im Umlauf, dass dieser Jesus Menschen auferwecken kann. Und gleichzeitig sagen sie dann, ja, dann haben sie wahrscheinlich auch Johannes schon auferstehen lassen. Und sie wissen nicht, oder Herodes weiß nicht, was jetzt wahr ist und was jetzt nicht wahr ist. Und sagt seinen Leuten, ich will diesen Menschen sehen. Naja, nicht nur aus Neugier, sondern der hat Angst. Der hat da gerade jemanden köpfen lassen, einen der vertrautesten von Jesu Jüngern. Und wenn Jesus diese Macht hat, die er beschreibt, dann hat Herodes Angst. Und diese Zwischenfrequenz ist eigentlich nur plötzlich die Einleitung für die Speisung der 5000. Jesus kommt dann nach einer langen Zeit wieder mit seinen Jüngern zusammen, nachdem sie die Erfahrung der Aussendung hatten, nachdem sie gepredigt haben. Und man sieht in Vers 10, dass Jesus die Jünger zu sich nimmt und in die Stadt Bethsaida geht. Und er will mit ihnen alleine sein. Er sucht sich Ruhe mit seinen Jüngern. Er will mit ihnen über die Erfahrung reden, die sie gemacht haben. Und er will ihnen etwas erzählen, was dann ein paar Verse später steht, wozu er aber jetzt noch nicht kommt. Er will ihm eigentlich erzählen, wofür er da ist. Dass er für sie da ist. Und nicht einfach nur, ich bin für euch da, sondern ich werde mein Leib, mein Körper, mein Blut, ich werde mich für euch hingeben. Aber dazu kommt er nicht. Weil die Menge plötzlich wieder mitbekommt, dass Jesus da ist und ihm sofort nachfolgt. 5000 Leute. Hier steht Mann. Also sagen wir mal 10.000, wenn die ganzen Frauen und Kinder mitgekommen sind. 10.000 Frauen und Männer. Eine Riesenmasse. Und Jesus kommt nicht dazu, mit seinen Jüngern allein zu sein. Er bekommt nicht die Ruhe, die er sucht. Und die Nachricht, die im Hintergrund ist, dass Johannes tot ist, mit der kann er sich nicht beschäftigen. Aber das ist das Eigentliche, weil er sich sagt, genau das soll aufhören. Es soll keiner mehr für mich sterben. Ich will für euch sterben. Und jetzt predigt er vom Reich Gottes. Und er heilt diese Menschen wieder. Er kümmert sich um die Menschen und sagt seinen Jüngern, wir sind jetzt erstmal für die da. Für sie alle. Und es wird dunkel. Jetzt kommt diese Sache mit der Übernachtung. Wo schlafen die? Ja, sind es 20 Gehörlose oder 42 Gehörlose? Wo schlafen die jetzt alle? Und wer kümmert sich um das ganze Essen? Die Jünger sind ganz praktisch und haben sich gedacht, wenn wir jetzt rechtzeitig aufhören, dann finden die alle noch eine Herberge und es gibt genug Essen. Jesus ist aber auch ganz praktisch und sagt, die sollen sich erstmal alle hinsetzen. Dann sagen die Jünger, ja okay, wir können auch das Essen kaufen gehen. 12 Leute für die 10.000 einkaufen. Ich weiß nicht, wie sie das schleppen wollen, ob die wirklich so pragmatisch waren, aber das steht in dem Bericht hier, in Vers 10 bis Vers 17. Dann kaufen wir es halt. Weil sie dachten, okay, wenn die jetzt Platz nehmen und wir sie speisen sollen, wir wissen, 5 Brote und 2 Fische, das wird ein bisschen eng. Ein klein bisschen. Und plötzlich macht Jesus etwas, was in der Parallele zum Abendmahl genauso vorkommt. Er benutzt die gleichen Worte bei der Speisung der 5000 wie beim Abendmahl. Und die Speisung der 5000 ist in dem gleichen Kontext eingebunden wie das Abendmahl. Das ist den meisten vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber vor der Speisung der 5000 findet ein Mord statt. Und danach kommt die Leidensankündigung. Das Abendmahl ist ähnlich eingebettet. Das Leitfeuer passiert und Jesus ankündigt, jetzt habe ich es euch schon dreimal angekündigt, jetzt wird es passieren. Jetzt werde ich sterben, jetzt wird es wirklich passieren. Und Jesus lässt die Menschenmenge Platz nehmen. Und in ihm arbeitet das schon und er weiß, das, was er jetzt machen wird, hat nicht nur sättigen Charakter. Und nicht nur den Charakter, Hauptsache sie schlafen hier. Er will nicht nur die Grundbedürfnisse von uns Menschen stillen, Hunger und Schlaf. Er will etwas einleiten, was eine viel größere Bedeutung bekommt. Und er sagt ihnen, sie sollen sich Platz setzen, Platz nehmen. Und er nahm einfach diese 5 Brote und die 2 Fische und sah auf zum Himmel und dankte und brach und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilen. Dankte, brach und gab es den Jüngern. Die gleichen Worte, die Jesus beim Abendmahl verwendet. Sein Gebet war einfach ein Aufschauen in den Himmel und zu wissen, wer da ist. Sein Vater. Und er dankte nicht einfach nur für dieses Brot. Ich glaube, dass er auch dankte für diese Menschen, die leben wollen. In der jüdischen Tradition ist das Brot wirklich die Bedeutung des Lebens. Deswegen ist die Speise für die Juden die Bedeutung des wir wollen weiterleben. Deswegen essen die nicht einfach nur so, jetzt haben wir 20 Minuten zum Abendessen oder zum Mittagessen und das muss jetzt jeder so schnell wie möglich machen und am besten sind alle dabei ruhig, sondern die nehmen sich Zeit. Ich kenne das aus meiner Kultur, die serbisch-kroatische Kultur, da reden wir ewig, also bis ich fertig bin. Meine Kumpels haben mir so oft schon gesagt, Sascha, du brauchst ja ewig beim Essen. Und ich so, ja, und das ist gut so. Eigentlich will ich mit euch reden und wir können doch, warum nicht hier 1-2 Stunden essen? Du musst ja nicht alles, also meine Kumpels fanden es immer cool, wenn sie einen Döner in 5 Minuten runtergekriegt haben. Also ich habe mir immer nur gedacht, ja okay, dann gehen wir halt danach Fußball spielen, viel Spaß mit dem Bauch. Essen bedeutet Leben. In dieser Kultur war das sehr stark. Und wenn Jesus zum Himmel aufschaut, in diesem Zusammenhang, in dieser ganzen Dramatik der Geschichte, wo er eigentlich mit seinen Jüngern reden will und ihnen was anvertrauen will, und er genau an seinen Tod denkt, dann denkt er nicht nur bei diesen 5.000, 10.000 Menschen einfach daran, dass er denkt, oh danke, dass ich die jetzt satt kriege. Darum geht es ihm gar nicht. Es ist nicht dieser Dank, wo wir heute sagen, bei diesem Wunder, oh, wenn wir das könnten, Menschen zu sättigen, 5.000, da würden wir Geld sparen. Richtig, 5 Brote einkaufen, 2 Fische. Ihm geht es nicht um das Geld sparen, ihm geht es auch nicht darum, dass die Jünger Zeit verlieren, wenn sie selbst losmarschieren und einkaufen gehen und sich der Bäcker vor Ort freut, weil er mit einer Schubkarre ankommen kann für die 5.000 Leute und er damit die Wirtschaft ankurbeln würde in dieser Stadt. Darum geht es ihm gar nicht. Jesus geht es darum, dass er sagt, ich danke dir für diese Menschen, die jetzt ein Stück mehr vom Himmel verstehen. Die ein Stück mehr davon verstehen, dass ich, wenn ich dann wirklich meinen Leib gebe, sie merken, dass das für sie ist. Dass es jetzt schon Wirklichkeit ist. Dass das Reich nicht in der Zukunft liegt, sondern das Reich Gottes schon jetzt mitten unter uns ist. Dass es jetzt erlebbar ist. Dass dieser Glaube nicht einfach nur weltfremd ist und erst in der Zukunft erlebbar, sondern heute. Und dann sind sie satt. Und dann gehen sie schlafen. Aber die Jünger und Jesus sind noch zusammen. Und jetzt stellt er ihnen die Frage, hey, ihr wart da mit 10.000 Menschen zusammen. Was sagen die Menschen denn über mich? Haben sie das mit dem Reich begriffen? Wissen sie, wer ich bin? Wissen sie, was ich da gerade getan habe? Verstehen sie das? Wer bin ich für sie? Und sie sagen, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, einige Elia, andere aber einer der Propheten, der auferstanden ist. Und da stellt Jesus die eigentliche Frage. Hey, was glaubt ihr, wer ich bin? Was sagt ihr, der ich sei? Und Petrus, der schnellste von allen im Glauben, zu ziemlich vielen Sachen ist er der schnellste, sagt, Herr, du bist der Christus Gottes. Der Christus Gottes, du bist der Retter Gottes, der Heiland, der Messias. Du bist der Sohn Gottes. Und diesen Ball nimmt Jesus auf, der ihm da gerade von Petrus zugespielt wird und füllt ihn mit Bedeutung. Er lässt das nicht einfach nur stehen, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus Gottes, sondern er sagt jetzt, er erzählt das jetzt nicht sofort weiter, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Das ist der Auftrag eines Retters. Das ist die Aufgabe dessen, der dafür sorgen will, dass ihr leben könnt. Das ist der Auftrag eines Menschen, der gleichzeitig Gott ist, der sagt, ich bin gekommen, um zu sterben, weil ich euch geschaffen habe, damit ihr leben könnt. Und ich weiß von Johannes. Und das ist ein Freund von mir, sagt er. Und das soll aufhören. Dieses Leid soll aufhören. Ihr sollt leben. Aber damit sagt er auch, ich muss sterben. Und das ist die erste Leidensankündigung an dieser Stelle. Und das wollen diese Jünger auch nicht wahrhaben. Die kommen doch gerade von ihrer Aussendung wieder. Die haben Heilung erlebt. Sie haben gemerkt, dass das klappt. Sie haben gemerkt, sie können Menschen von Dämonen befreien. Sie können Kranke heilen. Sie haben gemerkt, sie können das Evangelium predigen und Menschen schließen sich ihnen an. Das Evangelium ist doch anscheinend nur gute Botschaft. Nur gute Stimmung. Jesus macht deutlich, dass ein Nachfolger zwar auch die Macht bekommt von Gott, ausgestattet mit den Möglichkeiten, die Gott hat, aber auch gleichzeitig das Leid und den Schmerz, den er selbst ertragen hat, mitbekommt. Dass beides uns anvertraut wurde. Weil jetzt setzt Jesus ein und führt es noch aus und redet vom Wort Nachfolge. Und er sagt, wer mir nachfolgt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und dieses Kreuz, das haben die Jünger da zu der Stelle noch gar nicht verstanden. Was für ein Kreuz. Aber die Menschen, die Gemeinden, die das gelesen haben, die wussten davon, weil die Kreuzigung zu dem Zeitpunkt stattgefunden hatte. Sie wussten, Jesus hat gelitten. Ja, es gibt diese Erfolgsmomente, wo Gemeinde schön ist, wo Menschen zum Glauben finden, wo man das Gefühl hat, so könnte es die ganze Zeit weitergehen. Aber parallel ist auch Leid. Sie haben erst gar nichts von Johannes mitbekommen, dass jemand für seinen Glauben gestorben ist und dass das Leid einen auch packen kann. Jesus sieht beides. Es heißt nicht, wer richtig glaubt, der wird nur Wunder machen können und Kranke heilen können. Nein, wer glaubt, der trägt auch täglich das Kreuz. Den Schmerz, den Jesus getragen hat, weil er die Welt gesehen hat und den Schmerz der Welt und das auf sich genommen hat. Und er führt es weiter aus und sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Damit meinte er nicht nur Johannes, sondern auch sich selbst. Wer es verliert um seinetwillen, wer es verliert, weil er sich nicht schämt. Und jetzt wird es nämlich konkret, weil er plötzlich sagt, das hat ganz viel mit Scham zu tun. In Vers 26, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Jesus redet hier vom Schämen und sagt, wenn ihr euch schämt, werde ich mich über euch schämen. Lebt euren Glauben. Und wir werden sehen in den nächsten Predigten noch, dass da einer von den Jüngern ist, der sich schämen wird. Der leugnen wird, dass er mit diesem Jesus was zu tun hat. Und das ist der seinen Mund als erstes aufgerissen hat. Petrus. Und es wird interessant sein, wie Jesus damit umgeht. Ob sich Jesus seiner schämen wird. Ob es bedeutet, wenn wir uns mal schämen, dass Jesus uns als Heuchler sieht und wir unten durch sind. Und jeder von euch, der die Geschichte mit Petrus kennt, wo Jesus später zu ihm wiederkommt und sagt, liebst du mich? Und das dreimal passiert, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Und dann Jesus ihm die Verantwortung der Gemeinde überträgt, sieht, dass bei Jesus immer wieder ein Neuanfang möglich ist. Dass seine Gnade und seine Liebe eben endlos ist. Und dieses Auftrag, mit diesem Auftrag sendet er seine Jünger aus. Geht in die Städte, geht in die Dörfer und geht in die Häuser und zeigt ihnen diese Nachricht, dass da jemand ist, der sein Leben für euch geben wird und jemand, der euch niemals abschreiben wird. Und wenn ihr das Brot nehmt und es brecht, erinnert euch daran. Und wenn ihr den Wein trinkt, dann erinnert euch an das Blut, was ich vergossen habe. Und wenn ihr euch die Füße wascht, erinnert euch daran, dass ihr diese Anforderung selbst nicht immer erfüllt. Dass wir alle wie Petrus versagen können. Vor Gott, gegeneinander, dass wir uns verletzen können. Aber macht euch deutlich, dass die Gnade von Gott immer noch da ist. Dass sie nicht aufhört. Dass du hier nicht hinkommen musst und schon alles aus dem Weg geräumt haben musst. Dass du vorbereitet für das Abendmahl sein musst. Sondern dass die Chance des Abendmahls auch sein kann, dass du im Nachhinein Sachen klärst. Weil du Gnade empfangen wirst, die du weitergeben sollst. Du bist Botschafter. Du bist ein Repräsentant Gottes. Da ist jemand, der sein Leben für uns hingibt. Und heute wollen wir uns ganz besonders daran erinnern. Aber erinnern heißt nicht nur darüber nachdenken, wie es war, sondern auch Mut dafür zu bekommen, es heute zu leben. Es praktisch werden zu lassen. Amen.